Willkommen zu einer neuen Folge Hey Booklovers. Wir freuen uns, dass du da bist und wir haben jede Menge gute Bücher im Gepäck. Ich und hallo Tina.
Hallo Kathi, hallo Booklovers.
Ja, wir haben einiges dabei. Ich glaube, ganz unterschiedliche Genres, obwohl wir sagen müssen, wir haben uns beide nicht gesagt, welche Bücher es sind. Nur eins hat mir uns gemeinsam geeinigt, dass wir uns drüber sprechen. Bei dem Rest der Bücher wissen wir beide nicht, was der andere dabei hat.
Nee, und es war ja auch so, als wir aus den Pfingstferien zurückgekommen sind und dann telefoniert haben, waren wir beide so, oh ja, und ich habe gute Sachen gelesen und ah, ich kann es dir jetzt nicht erzählen, das müssen wir uns für die Podcast-Aufnahme aufheben. Und daran haben wir uns gehalten, machen wir eigentlich immer. Ne? Das kriegen wir immer gut hin, dass wir uns wirklich erst bei der Aufnahme über die Bücher unterhalten.
Ja, genau so war's. Und bevor wir loslegen und in die Bücher eintauchen, also ich kann zumindest sagen, ich habe einen geschichtlich total spannenden Roman dabei und eine wunderschöne Liebesgeschichte.
Oh, ich bin gespannt. Geschichtlich bin ich ja schon wieder so mit skeptischen Fragezeichen, aber Liebesgeschichte bin ich sofort dabei.
Tina, ich habe vor einer Weile gelernt von meinen Kindern, woher der politische Begriff links oder rechts sein herkommt. Aha. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist einfach so. Ich habe es nie in Frage gestellt.
Hat es damit zu tun, wo die Parteien sitzen?
Nee.
Im Parlament oder mal gesessen haben?
Sowas hätte ich auch eher vermutet, ja, dass es so eine feste Sitzordnung gibt und die sich da so einordnen. Aber nein, es kommt aus der Französischen Revolution. Denn damals war das so, dass man den Teil des Parlaments, der in der französischen Revolution gerne wollte, dass der Adel weiterhin sehr viel Macht hat und dass die katholische Kirche, also dass man nach diesem System des katholischen Führens weiterlebt, weil die natürlich sehr viel daraus gezogen haben, die waren eher rechts im Parlament sitzend, damals dort, ja, und links saßen die für Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit waren, also gleiche Rechte für alle. Und daraus ist dieses Links zu Rechts entstanden. Also ein Stück weit hast du schon recht, ja, das ist damals so gewesen, obwohl ich glaube, dass es heute nicht mehr eine örtliche Sitzordnung ist.
Aber vielleicht doch.
Genau, aber damals im französischen Parlament war das wohl so.
Mhm. Interessant.
Aber heute sitzen die Abgeordneten, glaube ich, durcheinander zum Teil.
Nee. Also wenn du da so Aufnahmen siehst aus dem Bundestag, dann sitzen die, oder? Och Gott, jetzt outen wir uns hier als Politik-Banausen.
Also wenn uns das jemand sagen kann, weil er es weiß, bitte melde dich. Jetzt habe ich hier so mein Learning rausgebracht und habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich fand es faszinierend, dass es aus der Französischen Revolution kommt und dass es schon so lange existiert, diese Begriffe links und rechts, die ja eine politische Bezogenheit Bezug nehmen auf eine politische Ausrichtung.
Ja, deshalb machen wir auch keinen Politik-Podcast, keinen Geschichtspodcast. Ja, interessant, was man von Kindern so lernt, ne?
Ja.
Ja, ich lerne von meinen Kindern auch gerade was. Und ich lerne von noch zwei zusätzlichen Kindern. Also ich habe jetzt Bonuskinder. Wir haben nämlich zwei amerikanische Austauschschülerinnen, die jetzt seit ein paar Tagen schon bei uns sind. Also insgesamt sind die 10 Tage bei uns. Da habe ich gelernt, dass Social Media, so sehr wir ja auch als Eltern da drüber schimpfen und dass die Kinder so viel Zeit da verbringen und so viel bescheuerten Content sich angucken. Aber ich kann nur sagen, es hilft dabei, jetzt zwei Kulturen zueinander zu bringen und die haben sofort eine Gemeinsamkeit, weil sie diese ganzen Trends auf TikTok, YouTube Shorts, vor allen Dingen Reels, ja, die sieht man in den USA und in Deutschland und die haben so schnell connected. Das, ja, war wirklich faszinierend. Ja, da liegen dann auch die Handys am Tisch und sie sitzen dann alle, beugen ihre Köpfe darüber und zeigen sich irgendwelche Videos und erzählen uns dann aber auch, ja, und dieser Trend mit dieser sauren Gurke im in so einer Plastiktüte und so. Mein Mann und ich, wir sitzen dann da und denken, hä? Was? Wovon redet ihr? Aber die vier Kinder, also meine beiden und die beiden amerikanischen Mädels, wissen genau, wovon geredet wird und können darüber total gut eine Beziehung zueinander aufbauen. Und das ist wirklich faszinierend zu beobachten.
Also eine geteilte Zeitgeistkultur.
Auf jeden Fall. Also das sieht man jetzt, dass diese Trends wirklich nicht länderbezogen sind. Klar gibt es bestimmt immer auch noch so was nur in Deutschland gerade trendet und nur in den USA. Aber da siehst du einfach, dass das eine Generation, eine Altersstufe ist. Die sind auf den gleichen Plattformen unterwegs und die sehen dann auch die gleichen Sachen. Also es ist wirklich, wirklich faszinierend.
Ja, spannend, wenn das auch so was Gutes hat, gell?
Mhm. Ja.
Legen wir los, Tina.
Mhm.
Willst du anfangen?
Ja, gerne. Ja, ich überlege jetzt mal, mit welchem fange ich an? Also wenn ich die drei Bücher, die ich dir heute vorstellen will, die alle was mit, na, wie eigentlich immer bei uns, starke Frauenpersönlichkeiten. Aber es sind auch immer, es geht hier in meinen drei Büchern nie um nur eine Frau, sondern immer von Gruppen von Frauen oder Frauen, die in irgendeiner Weise miteinander in Beziehung stehen. Also ich habe ein Buch, da sind es vier Schwestern. Ich habe ein Buch, da sind es fünf gleichaltrige Frauen, die in einer Community leben. Und dann habe ich ein Buch, da sind es drei Frauen, die miteinander verwandt sind, aber in unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Du darfst jetzt aussuchen. Welches
möchtest
du zählen?
Ich hätte gern Letzteres mit den Frauen, die verwandt sind, aber in unterschiedlichen Zeiten gelebt.
Okay, dann zeige ich dir Wayward von Emilia Hart.
Ah.
Das habe ich schon ganz, ganz lange auf meiner Leseliste, aber naja, ich hatte es auch schon lange zu Hause liegen, aber wie es so ist.
Ist auch ein wunderschönes Cover, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit so einem Raben drauf und ganz viel Grün und Blumen und Früchte sehe ich da auch.
Genau, und da hast du eigentlich auch schon die Essenz dieses Buches erkannt, denn diese drei Frauen, die miteinander verwandt sind, haben eine besondere Beziehung zur Natur und haben alle auch eine besondere Beziehung zu Raben. Die sitzen auch auf ihren Schultern und fressen aus ihren Händen und sind ihre Companions. Und wie du dir vorstellen kannst, gab es Zeiten, in denen Frauen, die mit der Natur gut können, natürliche Heilmittel kennen und einen Raben auf ihrer Schulter sitzen haben, die wurden als Hexen bezeichnet. Und das ist eine, das ist Elsa, also Alta wird ihr Vorname genannt, Elsa, die hat gelebt im 17. Jahrhundert und ja, war eine dieser Heilerinnen, die zu Geburten gerufen wurde und immer geholt wurde, wenn so der männliche Mediziner keinen Rat mehr wusste oder wenn man einfach andere Heilmethoden brauchte. Aber in dem Buch, das startet damit, dass sie eben angeklagt wird, eine Hexe zu sein. Und das ist also Elsa. Und dann gibt es Violet, die lebt während des Zweiten Weltkriegs in England. Und dann gibt es noch Kate, die lebt im Hier und Jetzt. Und Kate ist die Großnichte von Violet und Violet, ich weiß nicht mehr genau, wie die mit Elsa verwandt ist, aber ist eben auch eine, wie sagt man denn, eine Verwandte von Elsa. Und diese drei Frauen leben alle im gleichen Cottage und aus unterschiedlichen Gründen leben die in diesem Cottage irgendwo in der englischen Countryside. Und alle drei Frauen haben komplizierte Beziehungen zu einem Mann. Und das ist tatsächlich ein historischer Roman. Und habe ich ja vorhin gesagt, naja, historisch, wahrscheinlich hat es deshalb ein bisschen gedauert, bis ich danach gegriffen habe. Aber du hast in jeder Epoche eben diese starke Frau mit ihrer Beziehung zur Natur. Und das springt dann immer von einer Epoche, von einer Frau zur anderen. Und über den Verlauf der Geschichte lernt man, dass diese drei Frauen zusammenhängen, wie die drei Frauen zusammenhängen und welche Gemeinsamkeiten sie haben. Und unter anderem wurde dieses Wissen über die Natur und auch diese besondere Beziehung zu Tieren insbesondere Insekten auch. Auf dem Cover sieht man, glaube ich, auch, genau, Käfer und Bienen, spielt alles eine große Rolle, wie das vererbt wurde. Und es ist wirklich eine, also mir hat es total Spaß gemacht zu lesen, weil es dadurch durch diese Zeitsprünge total kurzweilig ist und weil es dieses Mystery-Element hat, weil man immer wissen will, aber wie hat das eine mit dem anderen zu tun und wie sind die verwandt und wissen die eigentlich, also bei den beiden, die jetzt im 20. und im 21. Jahrhundert leben, die müssen ihre ja, fast magische Kraft erst entdecken, weil ihnen niemand mehr gesagt hat, dass sie diese Kraft in sich tragen. Und so ist es eben auch eine Entdeckungsreise, auf die man sich mit den Zweien oder auch den Dreien begibt. Und bei der, die 17. Jahrhundert lebt, ist es eben auch so, dass man die ganze Zeit wissen möchte, was ist denn jetzt? Wird sie als Hexe verurteilt und wird sie dann auch gehängt, glaube ich, oder naja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der Tod, würde ihr dann bevorstehen oder nicht. Und das dauert wirklich bis zum Schluss, bis das aufgelöst wird. Und es gibt auch immer so ganz, ganz viele Rückblicke, dass man auch lernt und erfährt, wie diese Frauen dann ihre, ich will's, also es sind nicht so richtig magische Kräfte, aber es ist so ein Magie-Element mit dabei. Aber wie sie diese natürlichen Kräfte einsetzen können, um zu heilen, aber auch um zu töten. Also das spielt damit auch eine Rolle, um sich zu befreien. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und kann ich sehr empfehlen.
Also habe ich sofort Lust, es zu lesen. Und es erinnert mich auch ein bisschen an Harriet aus The Change.
Ja, genau. Die würde da total gut reinpassen. Diese Kraft, die dann auch aus dieser Verbundenheit mit der Natur entsteht, die ja Harriet auch hat. Und da ist ja auch dieses magische Element dabei, weil die Pflanzen wachsen, ohne dass sie irgendwas getan hat. Und weil die, da ist es ja auch mit den Bienen, ne, dass sie den Bienenschwarm einsetzen kann, um jemanden umzubringen. Ja, genau. Also ja, in diese Richtung, wer The Change gut fand und sich mit Harriet verbunden gefühlt hat, für den ist das auf jeden Fall was. Aber auch, wer geschichtlich interessiert ist und auch für jeden, der einfach Lust hat auf so starke. Wir sind jede dieser Frauen ist auf ihre eigene Weise stark.
Großartig. Ja. Also liegt auf der TBR-Liste.
Wunderbar. Jetzt du.
Willst du noch eine Sache erzählen? Mir ist letztens was Lustiges passiert. Ich hatte einen Termin mit einem Kunden. Wir haben Videodrehen geübt. Dann wollten wir eine Aufnahme machen, wo ich sozusagen Statist war, dass er da nicht alleine sitzt. Und dann hat er zu mir gesagt, ich muss dazu sagen, es ist ein Mann. Ich glaube nicht, dass er hier überhaupt jemals zuhört. Aber er ist ein bisschen jünger als ich, aber nur ein paar Jährchen, wenn überhaupt. Und dann hat er mich gefragt, weil er wollte nicht, dass klar wird, dass wir uns kennen oder dass er bei mir Social Media und Video machen lernt, ob er reinschreiben könnte, ich wäre seine Tante.
Oh.
Unter das Video. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Oder? Weil ich mir so dachte, ich habe dann gesagt, das ist eine sehr junge Tante, oder?
Was sollst du dazu sagen? Ich meine, gibt es ja dann junge Tanten, aber der erste Gedanke ist natürlich nicht junge Tante, sondern
alte Tante.
Und ja, so alt wie deine Eltern.
Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, nein. Aber es fand ich sehr lustig, dass einem jemand sowas vorschlägt, oder? Dass man die Tante im Bild sein kann. Also wir haben das Thema dann auch gewechselt. Ich bin nicht da tiefer reingegangen. Manchmal versteht man dann nicht, was in dem Kopf von einem Mann rumgeht. Es soll keine Verallgemeinerung sein. Das war dann einfach nur in dem Moment mit der Person. Ja, ich komme zu meinem Buch, das ausnahmsweise von einem männlichen Autor ist.
Oh.
Mhm. Und zwar heißt der Percival Everett.
Ach.
Und das Buch heißt The Trees. Und das hat uns empfohlen Lori Frankel, als wir sie mit ihr gesprochen haben über ihr Buch Family Family, die waren unser Buchclub und wir haben damals ein Interview mit ihr führen dürfen oder der ganze Buchclub zusammen mit uns durfte Fragen stellen zum Buch. Und dann haben wir sie gefragt, welche Bücher sie empfehlen würde und dann hat sie dieses Buch genannt damals.
Mhm.
Und ich habe das dann irgendwie so auf meine geistige Liste gesetzt und dachte mir, irgendwann muss ich das mal lesen und hatte es schon eine ganze Weile, habe es auch irgendwann angefangen und dann dachte ich mir so, hä, was ist das denn? Und jetzt bin ich aber richtig tief eingetaucht und es ist ein krasses Buch. Also, das Buch, die Protagonisten sind auch nicht weiblich, gemischt, aber vorrangig männlich. Und die Hauptrolle spielen zwei schwarze Detectives vom Mississippi Bureau of Investigation. Die werden zu einem Mordfall gerufen in Money, Mississippi. Also wirklich so, wie du es vorstellst, tiefste Südstaaten. Die kommen dort an, weil es ein brutaler Mord passiert. Ein weißer Mann ist umgebracht worden. Und an dem Tatort sind zwei Körper. Nicht nur der weiße Mann, der umgebracht wurde, sondern auch noch ein schwarzer Mann ist da, der aber, es wirkt fast so, den weißen Mann womöglich umgebracht hat. Und sie tauchen dann ein. Es denkt man so, Murder Mystery? Nein, kein Murder Mystery. Nur an der Oberfläche. Sie tauchen dann ein, verständigen sich mit den Sheriffs vor Ort und mit dem Büro, fangen Leute an zu befragen und begegnen natürlich schon selber als zwei schwarze Detectives relativ Rassismus, relativ flach. Die Bewohner zeigen das relativ offen, die sind fast durchgehend weiß und sie sind wirklich klischeehaft dumb and dirty. Also so, wie man sich jemand aus den Südstaaten vorstellt. So ist es gezeichnet. Es ist wirklich auch, die Sprache ist auch so umgesetzt. Also die sagen dann sowas wie, she be crazy. Ja, also die benutzen die Verben einfach nur im Infinitiv oder verdrehen die Zeiten total. Also ganz, ganz lustig, aber es wirkt alles total echt, ja. She weren't a well kid, sagt die irgendwann, ja. Also so alles in diesen Mischmasch, alles verdreht, ja. Aber so mit diesen, wenn man diesen, ich weiß nicht, ich denke viele, ich mache das, dass ich dann so einen Akzent lese, wenn ich weiß, derjenigen, also in meinem Kopf sprechen die dann schon auch so ein bisschen so, wie der Akzent wohl wäre. Und so ist es in dem Fall aber auch geschrieben. Das heißt, jedes Mal, wenn die mit jemand aus den Südstaaten sprechen, siehst du es auch wirklich im Text so geschrieben und die beiden schwarzen Officers, die haben auch so eine ganz eigene Sprache miteinander. Also ein bisschen distinguierte, aber trotzdem merkst du halt, wo sie herkommen und so weiter. Und naja, also es passiert dann nicht nur ein Mord, sondern es passieren noch mehr Morde. Und zwar werden Familienmitglieder dieses ersten Opfers werden dann auch noch um die Ecke gebracht. Und immer ist dieser schwarze Körper, der eigentlich schon tot ist, taucht wieder auf. Also man weiß nicht, ist so ein bisschen magisch, aber auch nicht so richtig. Also sie sind total verwirrt, was da passiert. Und das weitet sich dann aus, dass das nicht nur sich auf diesen einen Südstaatenort bezieht, in Money, sondern noch weiter. Ich gehe da nicht tiefer rein, weil das muss man wirklich lesen. Das ist eine harsche Geschichte, die ganz viel schwarzen Humor hat. Deswegen macht es auch gut lesbar. Und am Ende, oder nicht am Ende, man merkt ziemlich schnell, dass es eigentlich darum geht, dass der schwarze Mann, der immer Teil dieser Morde ist, ein Opfer des Lynchens ist in den USA vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und das ist eigentlich auch die Geschichte, die dort aufgearbeitet wird, dass es relativ viele Menschen gab oder ja, gab über einen Zeitraum von den letzten 100 Jahren, die gelyncht wurden in Amerika, also natürlich vor allem schwarze und asiatische Menschen. Also ich habe eine Zahl gelesen, 1882 bis 1968 waren es 4.700 gemeldete Fälle, wo man auch jemand hatte, der verantwortlich war und nur 1% der Weißen, die es gemacht haben, wurden verurteilt. Viele haben danach sich auch gemeldet und haben Jahre später gesagt, aus schlechtem Gewissen oder was auch immer, dass sie gelogen haben damals. Aber die Zahl, also man spricht wirklich von einem Genozid, weil man nicht nur Ku Klux Klan und ähnliches, sondern auch in vielen Gemeinden, und es war vor allem in den Südstaaten, eine ganz praktische, also die haben einfach sehr viele Leute umgebracht, anhand, indem sie sie gelyncht haben.
Mhm.
Und das ist aber ein Teil der amerikanischen Geschichte, die in keinem Geschichtsbuch auftaucht. Und da taucht dieser Autor auf, der sehr oft diese Themen aufgreift. Ich glaube, er ist auch Professor an irgendeiner Uni. Und der sagt, das geht einfach nicht, dass wir heute nicht darüber sprechen. Dass das einfach ein Teil der amerikanischen Geschichte ist, wo ein, also nicht nur diese 4.700 Menschen, sondern 10.000 Menschen wahrscheinlich umgebracht wurden. Und zwar einfach so, ohne dass jemand dafür bestraft wurde. Und ja, also es ist dieser Aspekt, ich wusste das nicht. Ja, man hat, wenn man da ein bisschen reintaucht, lernt man da schon viel auch drüber, wie viel da vertuscht wird und auch wie. Naja, wie die Geschichte so geschrieben wird, wie man sie haben möchte. Also mein Sohn, der Mittlere, liest gerade 1984, wo es halt auch darum geht, dass man manchmal die Geschichte ein bisschen verändert, mhm. ja, die Vergangenheit, damit sie besser passt. Und das ist was in keinem Geschichtsbuch in den USA auftaucht. Es kommt auch, nachdem das immer mehr Mordfälle werden, kommt auch ein Präsident zu Wort. Und es ist so toll, wie er den Präsidenten, ich sag dir jetzt mal, ich lese dir das mal kurz vor und du sagst mir, welcher Präsident es ist. Also, der hält eine Rede. 500 years ago, my people tell me, and they're good people, they know a lot, and they like me because I know a lot, and they tell me that back then, the folks from Europe rescued the Africans from each other. As I understand it, African kings were selling their own children to other kings, and we sent our navy, the best navy in the world, to save them. Ich glaube, wir wissen alle, von wem er spricht.
Ich habe erst gedacht, oh, Obama bestimmt. Also bevor du angefangen hast zu lesen. Und dann Trumpy.
Ja. Also relativ auch politisch kritisierend, finde ich. Das Buch ist, glaube ich, 22 erschienen, ist jetzt noch nicht so alt, aber wirklich lesenswert, wenn man Lust hat, so einen Teil der amerikanischen Geschichte einzutauchen. Und es ist wirklich in Romanform geschrieben. Ja, mhm. Also du bleibst da dran und wenn du mal drin bist, dann ist es auch ein Page-Turner.
Der hat ja auch ein Retelling von Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben, das heißt James, aus der Sicht des Sklaven James, und da um dieses Buch kriege ich auch schon ganz lange rum. Aber ich denke halt immer, obwohl ich schon 1000 Podcasts gehört habe, die gesagt haben, man muss nicht vorher Tom Sawyer und Huckleberry Finn lesen. Aber irgendwie, glaube ich, wäre das eine komplettere Erfahrung. Also man zieht dann einfach mehr raus, wenn man das nochmal macht. Vielleicht nehme ich mir das nochmal für den Sommer vor, dass ich die beiden Bücher lese. Ja, weil der Autor, der taucht oft auch auf und hat auch schon viele Preise gewonnen. Ja, cool. The Trees. Mhm.
Ja, also absolute Empfehlung.
Okay.
Was hast du denn noch dabei?
Ja, genau. Ich mache weiter und musste schon so schmunzeln, weil ich gesagt habe, nee, historisch lese ich ja nicht so gerne. Da mache ich ein Fragezeichen dran. Das nächste Buch ist auch Historical Fiction. Was ich gelesen habe. Und das spielt nämlich in den 60er Jahren, 1960. Von der Stimmung an Lessons in Chemistry erinnert. Also es ist zu einer Zeit, wo Frauen kein eigenes Bankkonto haben dürfen, dafür die also mit ihrem Mann zur Bank gehen müssen und ziemlich eingeschränkt sind noch in ihren Rechten. Und es ist aber auch zu der Zeit, wo so langsam die Emanzipation voranschreitet und so feministische Schriften veröffentlicht werden. Und da ist so eine Schrift, Betty Friedan's The Feminine Mystique. Das kenne ich auch noch aus dem Studium, wo es eben darum geht, dass die Frauen sich emanzipieren sollen und ihre Rechte einfordern sollen und so weiter. Und um dieses Buch geht es auch in, ich habe den Titel noch nicht genannt, The Book Club for Troublesome Women. Und das ist natürlich, wenn Book Club schon im Titel vorkommt, dann bin ich neugierig. Geschrieben hat das Marie Bostwick und da geht es eben darum, dass vier Frauen, die in einem Vorort von, also irgendwo in Virginia leben, die ziehen dahin mit ihren Familien und gründen einen Buchclub. Und das erste Buch, was sie da lesen, ist eben dieses Buch von der Betty Friedan. Und die vier Frauen sind unterschiedlichen Alters, haben unterschiedlichen Background, sind auch finanziell stehen die unterschiedlich da, sind auch mehr oder weniger glücklich in ihrer Beziehung und mit ihrem Leben. Und ja, es fängt eigentlich damit an, dass die sich treffen und dieses Buch lesen und was für Denkanstöße, aber auch Veränderungen durch das Lesen dieses Buches in ihrem Leben passieren. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also eine Margaret, die träumt davon, dass sie schreibt und dass sie über ihr Leben schreibt und dass sie mit Schreiben Geld verdienen kann. Und durch das Lesen des Buches fasst sie den Mut an so ein Magazine für Hausfrauen, sowas wie Good Housekeeping, da hinzuschreiben und so eine Kolumne da mal einzuschicken. Und sie kann es selber kaum glauben, aber die nehmen sie und engagieren sie als Kolumnenschreiberin. Aber sie soll halt so lustige, fluffy Sachen schreiben, die niemanden aufregen und die vor allen Dingen nicht dazu beitragen, dass Frauen irgendwie arbeiten gehen wollen und nicht mehr den haushälterischen Tätigkeiten nachgehen wollen. Und das im Laufe der Geschichte kommt das natürlich mehr und mehr, dass sie aus ihrer Rolle raus möchte und dass sie auch über andere Themen schreiben möchte und sich da befreit. Und so ist jede einzelne von diesen vier Frauen, erlebt ihren Weg zu nicht der absoluten Freiheit oder zu mehr Freiheit. Und das ist einfach sehr, also es ist schon eher ein seichtes Buch. Da ist nicht so richtig viel Tiefe drin, aber es ist amüsant geschrieben, kurzweilig. Und ich finde es einfach total cool, dass das ein Buch ist über The Power of Books. Also welche Kraft und welche Anstöße von Büchern, das war jetzt nun ein Sachbuch, diese Feminine Mystique Schrift, aber was einfach passieren kann durch Lesen und dann aber auch was passiert, wenn Frauen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sind, was alles möglich war. Und ja, ehrlich gesagt, auch heutzutage, was möglich ist, wenn man nicht immer alles meint, alleine machen zu müssen, sondern sich Hilfe holt und sich unterstützen lässt und gemeinsam dann Sachen angeht oder einfach weiß, ich habe Freundinnen an meiner Seite, die an mich glauben und mich unterstützen und auch für mich da sind, wenn ich hinfalle. Und das ist in diesem Buch sehr, also mich hat sehr unterhalten, sehr amüsiert und motiviert, eine gute und unterstützende Freundin auch zu sein und Bücher zu lesen, die in mir und auch in anderen was verändern.
Ja, das machen wir ja, glaube ich, schon. Sind wir schon auf einem guten Weg, dass wir die Bücher teilen, die in uns was verändern und der eine oder andere das vielleicht auch mitnimmt. Aber das ist ein schöner Gedanke, finde ich. Passt auch gut in unsere Reihe Bücher über Freundschaften.
Ja, ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber auf die Liste kann das auf jeden Fall mit reinkommen. Ja,
ja, jetzt großartig. Also ja, ich habe ein Buch gelesen, The Phoenix Pencil Company von Alison King. Das ist ein Buch, das ich bei Reese Witherspoon entdeckt habe, die übrigens ihre Company verkauft hat. Hast du mir das erzählt? Weiß ich gar nicht mehr oder habe ich es irgendwo gelesen?
Nee, es war überall für viel, 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 viel. Ihr Geld. Möchte jemand den Herr Buckler was Buchclub kaufen?
Also wirklich für unglaublich geil viel Geld. Und ich habe so ein paar Reels auf Instagram gesehen, wo das so ein bisschen neidend betrachtet wurde, wo ich mir gedacht habe, boah, gönnt ihr das doch? Da gehört so viel Arbeit dazu und sowas, ein Buchclub ins Leben zu rufen in der Zeit, wo niemand daran geglaubt hat, dass Bücher noch eine Chance haben und Autorinnen eine Chance zu geben, die sonst keine gehabt hätten und Sichtbarkeit. Und dann sagen viele, ja, die hat sich natürlich sofort die Filmrechte gesichert. Ja, natürlich, aber sie hat Autorinnen die Möglichkeit gegeben und die natürlich auch bezahlt, dass die deren Geschichten nach draußen getragen werden. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das relativ positiv, was da passiert und gönne ihr das. Und ja, sie macht jetzt wohl auch irgendwas Neues.
Und sie hat das ja auch, das ist ja jetzt nichts, was sie so kurz mal gemacht hat, sondern das hat sie ja jetzt wirklich ein paar Jahre gemacht. Und warum soll sie es dann nicht verkaufen? Also dann kann sie jetzt sich wieder was anderem widmen.
Und das ist auch der normale Vorgang bei Unternehmen. Und ich weiß nicht, warum das so kritisch betrachtet wird. Also ich glaube, dass es auch ein bisschen kritisch betrachtet wird, weil es eine Frau ist. Ich weiß nicht, ob das so im Mittelpunkt stehen würde, wenn ein Mann das tut. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich dieses Buch The Phoenix Pencil Company angefangen von Alison King. Und ich wusste nicht so richtig. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber im Ganzen nimmt es wirklich eine schöne Wendung. Es handelt von Monika, die studiert am MIT, glaube ich, genau. Und zwar ist sie Programmiererin und arbeitet mit einem Professor an einem Projekt, also eine Plattform, in dem du deine Journaling betreiben kannst. Also du führst dort eine Art Tagebuch online, ja. Und der Gedanke ist ein bisschen, dass durch deine Inhalte, die du teilst, dir irgendwann später Menschen ausgespielt werden können, die ähnliche Lebensvorstellungen haben, Lebenswelten, sodass du Freunde finden kannst, ja. Und es ist aber ein sehr komplizierter Prozess, das zu programmieren, und diese Idee entwickle ich immer weiter. Und dabei lernt man ihre Familie kennen. Sie lebt bei ihren Großeltern, die beide schon über 90 sind. Der Großvater hat selber beim MIT, der ist aus Taiwan gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg und hat am MIT studiert und ist dort Professor gewesen. Und die Großmutter ist aus Shanghai und ist auch nach Amerika emigriert und leben seitdem in Amerika und sind eben schon alt und zerbrechlich. Und sie wurde von den beiden aufgezogen. Ihre Eltern sind eigentlich nicht anwesend gewesen und deswegen hat sie eine ganz enge Bindung zu den beiden. Und erzählt dann über dieses Journaling-Programm, in dem sie ein bisschen um das zu füttern mit verschiedenen Themen, damit sie testen können, wie es funktioniert, erzählt sie von ihrer Lebensgeschichte und die deren ihre Großeltern, so viel sie davon weiß. Und es gibt also unter den ersten Nutzern ein Match. Und zwar findet sie raus, dass sie noch einen Teil, sie hat eine Großtante, die in Shanghai lebt, und die Schwester, die Cousine ihrer Oma ist, und lernt dann eine junge Frau kennen, die auf diesem Netzwerk auch unterwegs ist und das probiert hat, die eben ihre Großtante da kennt. Und mit der Zeit stellt sie fest, dass da eine Geschichte dahinter steht, von der sie nie gehört hat. Und es geht dann dringt man ein bisschen tiefer ein in dieses Leben der Großmutter. Die Großmutter hat Alzheimer und beginnt ihr Leben aufzuschreiben. Und damit du tauchst dann praktisch in diese Geschichte der Großmutter ein, was damals passiert ist im Zweiten Weltkrieg, als die Japaner, ich glaube, in Shanghai unterwegs waren, um vor Kommunisten die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern, so wie ich das verstanden habe. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Und die Großmutter lebte damals als sehr junge Frau und sie hatten eine Bleistiftfirma, sozusagen eine Produktion, deswegen die Pencil Company. Und die Frauen in ihrer Familie hatten eine ganz bestimmte Begabung, und zwar konnten sie, also das nennt man Reforging in dem Buch, die haben diesen Bleistift sich in den Arm gedrückt und dadurch wurden alle Informationen, die jemals, also so in die Handfessel ungefähr, und dadurch sind alle Informationen, die mit diesem Bleistift geschrieben wurde, in sie eingedrungen über die Bleistiftmine, und dann haben sie danach sozusagen dieses Blei mit ein bisschen Blut ausgeblutet und alles wurde aufgeschrieben. Und das war natürlich ein Mittel, ein Zweck, um Spionage zu betreiben in dieser Zeit, weil unbemerkt Nachrichten übermittelt werden konnten. Und Monika hört von diesem Reforging und denkt, also was für ein Quatsch, ja, also und ihre Großmutter gibt dann aber tatsächlich zu und zeigt ihr, dass das tatsächlich funktioniert und erzählt dann auch immer mehr, was für eine Rolle das gespielt hat. Und da wird natürlich eine ganze Geschichte aufgerollt, wie die Großeltern sich kennengelernt haben, wie sie in die USA ausgewandert sind, wie man sich als Asiate zu der Zeit in den USA gefühlt hat. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen Coming-of-Age-Roman von Monika, die einen Platz in der Welt finden muss, mit der Aussicht, dass ihre Großeltern vielleicht nicht mehr so lange leben und sie allein sein wird. Aber also wirklich auch beleuchtet, dieser Anteil, wie man sich als Asiate auch in den USA fühlt zum Teil. Auch damals als eine Zeit, als noch viel weniger Asiaten in den USA gelebt haben. Und ja, also ich fand es total überraschend, weil ich das nicht erwartet habe, dass es so tief geht, historisch, aber auch eine schöne, magische Familiengeschichte.
Ja, passt gut zu meinem ersten Buch, ne? Zu Wayward, wo es auch unterschiedliche Generationen und magische Fähigkeiten und so geht. Hört sich interessant an. Das kommt auf meine Liste.
Sehr gut. Wollen wir über Great Big Beautiful Life sprechen, Tina?
Ja, können wir ganz kurz machen, glaube ich. Oder? Hast du eine andere Meinung als
ich? Nee, ich frage. Ich finde es gut, wenn wir es jetzt machen. Ich war ein bisschen skeptisch, ob wir drüber sprechen sollen. Das ist der neueste Roman von Emily Henry, von der wir ganz große Fans sind. Also wir haben, glaube ich, jedes Buch von ihr gelesen. Eins unserer Liebsten war natürlich Book Lovers.
Mhm. Beach Read. Ja. Ja, war auch gut. Happy, war irgendwas mit Happy Place. Das war okay, aber auch sehr unterhaltsam. Ja. Und wie fandest du es?
Ich fand es mittelmäßig, ich war ein bisschen enttäuscht. Leider.
Ich auch, ja, ich auch. Hat mich nicht vom Hocker gerissen und ist auch, braucht man nicht zu lesen.
Nee, also die Geschichte ist wieder eine Klasse 2, kennen sich lernen, die eigentlich Mann und Frau konkurrieren miteinander als Journalisten um einen Auftrag und dabei entwickelt sich was zwischen denen. Und was sie diesmal gemacht hat, was sie nicht in den Romanen hatte, ist, dass es auch heiß hergeht. Bisschen.
Ja, heißer als sonst.
Ja, und da habe ich mir gedacht, ob sie sich gedrängt gefühlt hat von diesem Smut-Books, die sich so, ob dann so der Literaturagent oder Agentin gesagt hat, da muss noch mehr Sex rein ins
mehr
Buch.
Mehr Spice. Ja.
Und ich finde, das passt überhaupt nicht, weil ich meine, ich mag diese anderen Bücher durchaus auch, ja, aber ich finde, das passt überhaupt nicht zu Emily Henry. Das passt, also das braucht es nicht in ihren Büchern.
Ja. Und dann hat sie ja auch so ein bisschen so ein Mystery-Element mit reingebracht, also so ein, kein Kriminalfall, aber schon sowas, was es zu entdecken gibt. Aber das war irgendwie auch vorhersehbar, fand ich dann. Es war dann auch nicht so, dass man am Ende dachte, ach so und deshalb, sondern ja, es war so die einzige auf der Hand liegende Lösung und das hat irgendwie der Geschichte, ich weiß nicht, das hat dem Ganzen auch nicht noch was gegeben. Also.
Nee, und die Liebesgeschichte hatte auch irgendwie nicht so eine, also die war jetzt nicht nur im Vordergrund, ja, da war ja mehrere Erzählstränge, aber die hatte auch irgendwie nicht so eine Entwicklung. Ich war leider ein bisschen, also wir sagen ja, selten was über Bücher, die uns nicht so gefallen hat. Aber das war für ihre Verhältnisse mittelmäßig, fand ich.
Ja, also ging mir genauso und können wir da so stehen lassen, glaube ich.
Ja, können wir so stehen lassen.
Okay, dann habe ich noch eins, was mich erinnert hat an, warte, wie heißt es? Hello Beautiful von Anne Napolitano. Und ich glaube, dass das auch wieder so ein Retelling ist von Little Women.
Mhm.
Habe ich ja leider nie gelesen, aber es ist jetzt wieder, dass ich denke, ich kann das nur vermuten, aber kann es nicht belegen. Und da geht es nämlich um vier Schwestern. Und das ist das hier, das heißt Blue Sisters. Und das spielt in New York und in L.A. und in London. Und die vier Schwestern, Avery, Bonnie, Nikki und Lucky, sind in New York aufgewachsen. Avery ist die Älteste. Die Älteste hat auch ganz viel Verantwortung immer gehabt, gerade weil der Vater, der hatte große Alkoholprobleme und die Mutter war emotional nicht anwesend. Und jede Schwester hat ihre Rolle so gehabt. Bonnie ist Profiboxerin geworden, Nikki Lehrerin und Lucky ist mit 15 schon ein Supermodel geworden. Und Nikki stirbt ganz am Anfang. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie die drei Schwestern wieder zueinander finden. Weil natürlich durch den Tod von Nikki die ganze Dynamik, Familiendynamik durcheinandergebracht wurde. Und auch die Beziehungen, die die Schwestern dann untereinander zueinander hatten, sich ändern und geändert haben. und jede ihre Rolle, die sie in der Familie gespielt hat und auch in ihrem jetzigen Leben nicht gespielt hat, sondern einfach hatte und in ihrem jetzigen Leben hat, ja, überdenkt und neu für sich finden und neu definieren muss. Und ja, was so ein, wenn ein Familienmitglied auf einmal nicht mehr da ist, wie unterschiedlich Menschen auch damit umgehen und was für Coping Mechanisms sie haben, aber auch was für Coping Mechanisms dann in einer Familie einfach, wenn man genauer hinguckt, auch gleich sind. Und ja, ist sehr, also es ist kein leichtes, seichtes Buch natürlich, weil auch jede, auch da wieder, was ich am Anfang gesagt habe, es sind alles für sich starke Charaktere, die mit ihren eigenen Dämonen, nenne ich jetzt mal, zu kämpfen haben und ihren Weg gehen und ihren Weg finden müssen, aber sehr, sehr gut zu lesen, sehr unterhaltsam, nicht so schnell. Also das ist jetzt nicht so ein Page-Turner, sondern es geht wirklich auch um die, so diese Charakterstudien und auch so hinter die Fassade zu gucken. Aber mir hat's total gut gefallen und das könnte ich mir auch total gut als Verfilmung vorstellen, weil das eben auch an so unterschiedlichen Schauplätzen spielt. Und dann ist es so, die Schwestern treffen sich in New York, um die Wohnung von Nikki jetzt endlich auszuräumen. Aber bevor sie das können oder die Entscheidung dazu treffen, geht es eher noch darum, behält jemand diese Wohnung, wird jemand darin wohnen? Und dann sind sie in New York unterwegs und sehen einen roten Smash, Smack heißen die, glaube ich, so einen roten Smack-Kühlschrank. Meinen dann, das wäre toll, diesen Kühlschrank in die Wohnung zu bringen. Also der steht da, der ist abzugeben. Und dann transportieren sie diesen Kühlschrank nun zu dritt durch New York City und schleppen diesen Kühlschrank in, was weiß ich, den 85. Stock. Also ist jetzt übertrieben, aber ja, das ist so ganz amüsant zu lesen, um dann aber nur festzustellen, dass sie da überhaupt, also dass der da gar nicht hinpasst und überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Aber es war halt so ein gemeinsames Unterfangen, ein gemeinsames Projekt, diesen Kühlschrank durch New York City zu schleppen. Ja, also kann ich empfehlen, ist ein schönes, schönes Buch.
Hast du viele Bücher mit so weiblichen Beziehungen gelesen?
Ja,
ne?
Ja.
Geschwisterbeziehungen oder Verwandtschaftsbeziehungen.
Ja, und Freundinnen, genau. Ja, jetzt hast du noch eins, oder?
Ja, ich habe noch eins. Eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ich habe es heute Morgen fertig gelesen und auch geheult, weil es so schön ist.
Ja.
Und zwar habe ich Atmosphere gelesen von Taylor Jenkins Reid.
Oh, da schleiche ich auch die ganze Zeit schon
rum. Ich glaube, das ist das beste Buch, das sie geschrieben hat.
Echt? Weil die letzten waren ja nicht so der Hit.
Ja. Also wir haben Daisy Jones und The Six gelesen und fanden es ja damals total toll. Vor allem auch diese ungewohnte Erzählweise, diese Interviewtechnik. Danach fand ich Seven Husbands of Evelyn Hugo und Malibu Rising okay. Aber es war nicht, finde ich, outstanding. Und das Buch ist wirklich toll. Ich finde es so eine schöne Liebesgeschichte und es ist ganz anders als die anderen. Also sie hat sich wirklich nochmal auf einen ganz anderen Level bewegt. Und diesmal nimmt sie uns mit in den Weltraum. Und nein, es ist kein supergalaktischer Zukunftsroman, sondern wir springen in die Vergangenheit von 1980 ungefähr und begegnen Jane Goodwin, eine junge Frau, die Astronomie liebt und Physik und Professorin an einer Uni ist. Eine unabhängige Frau, die nicht verheiratet ist, die unterrichtet, was zu der Zeit auch, wenn du gewisse Alter überschritten hast, ungewöhnlich war, dass du noch nicht verheiratet warst, dass du eine Karriere machst im Bildungswesen, nicht als Lehrerin, sondern an der Uni und dich diesen Themen verschreibst. Und ihre Schwester Barbara erzählt dir eines Tages davon, dass die NASA neue Anwärter sucht und diesmal auch Frauen sich bewerben dürfen, weil es nämlich davor nicht möglich war. Und sie bewirbt sich da und es dauert eine Weile, bis sie dann tatsächlich dort eine Möglichkeit hat und wird dann angenommen mit ihren Themen Physik und Astronomie. und beginnt mit verschiedenen Menschen dort eine Ausbildung als Astronaut. Also da sind so Top Gun-Piloten dabei, da sind natürlich auch Biologen dabei, aber vor allem um Piloten. Und dann taucht man mit ihr zusammen ein bisschen in diese Welt der NASA ein. Die werden ein festes Team. Das ist auch Sinn und Zweck, dass die so zusammenwachsen, damit sie eben gemeinsam Missionen bestreiten können und jeder sein Wissen und Anteil einbringt. Und es ist ganz spannend, weil sie auch so erzählt, dass die halt nicht nur Astronautentraining die ganze Zeit da trainieren. Also die einzige Möglichkeit, die sie da hatten, heute haben die ja ganz andere Bedingungen mittlerweile, aber damals gab es einfach noch nicht so viel. Die haben ganz viel trotzdem als Astronauten an der Uni unterrichtet in ihren Fächern, haben in anderen, also alle, die nicht fliegen konnten, mussten fliegen lernen. Die haben so Fachbereich übergreifend müssen die ganz viele Dinge lernen, damit sie im Notfall jeder auch ein bisschen eingreifen kann, falls irgendwas ist. Und Joan wächst über sich hinaus, wird ein fester Bestandteil dieses Teams und es sind drei Frauen in dem Termin, der Rest ist alles Männer. Diese drei Frauen, die zum ersten Mal aufgenommen wurden, sind natürlich alles Frauen, die die Besten ihrer Klasse sind, die in ihren Fachbereichen top sind und dennoch ist klar, ob sie jemals in den Weltraum fliegen können, ist unsicher, denn sie sind ja nur Frauen. Und dieses Thema, dass sie auch als Frauen jederzeit aus diesem Programm fliegen können, wenn sie auch nur ein Misstep machen, wogegen Männer sich ganz andere Sachen leisten können, ist ganz präsent. Und wie gesagt, also das spielt in den 90er, 80er Jahren. Wir reden hier nicht von 50er Jahren, sondern das war damals auch so und so, wie sie es erzählt. Klingt es, also das ist halt einfach noch diese Welt auch vor Social Media. Ja, das ist einfach noch mal anderer Schritt und weniger Vorbilder und weniger Frauenrechtsthemen. Und Joan ist ungebunden und hat auch nie das Gefühl, sie war noch nie richtig verliebt und hat auch nicht das Gefühl, dass sie das möchte. Also ihr Traum ist nicht, Hausfrau zu werden, Mutter zu sein, all diese Dinge, die man aber eigentlich Frauen auch noch in den 90er, 80er Jahren an die Hand gelegt hat, dass das dein Weg sein muss. Und dann lernt sie ihre Kollegin Vanessa immer besser kennen und merkt irgendwie der Grund, warum sie anders ist und sich nicht für Männer interessiert ist. Vielleicht, weil sie sich für Frauen interessiert. Und das kann man sagen, da entspannt sich eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also wirklich ganz tief auch erzählt, ja. Und gleichzeitig sind diese beiden Frauen trainieren dafür, um irgendwann mal da hochzufliegen und die Erde zu sehen vom Universum. Ist auch ein bisschen philosophisch, aber allein schon diese Liebesgeschichte, geht noch um ein paar andere Erzählstränge, die auch total einen mitnehmen und man spannend sind, weil es so Zeitgeist-Sachen sind. Aber oh, ich finde es einfach, also es hat mich total berührt. Das ist einfach so eine tiefe Liebesgeschichte. Ich finde es. Also hat sie richtig gut geschrieben und hat natürlich diesen feministischen Touch auch, indem sie aus dieser Zeit zählt, ohne zu kritisch zu sein, aber diese Frauen, die halt Vorreiterin waren und ja, wenn man dann ein bisschen einsteigt, sie hat ein bisschen am Ende des Buches Literaturhinweise gegeben, was sie gelesen hat, um dieser Zeit gerecht zu werden, in der die Frauen waren, aber auch wie das damals bei der NASA war, ja. Also das kann ich nur, wer Lust hat auf so eine richtig schöne Liebesgeschichte mit ein bisschen Tiefe, dann ist es das Buch.
Hast du den Artikel über Taylor Jenkins Reid gelesen, den ich im letzten Newsletter verlinkt habe? Das Time Portrait? Dann lies das jetzt nochmal.
Ja, passt gut dazu.
Ja, also ich habe ja das Buch noch nicht gelesen. Das liegt aber einfach, ja, ich habe es halt noch nicht. Aber dieses Porträt habe ich gelesen und ich glaube, jetzt, nachdem du dann das Buch gelesen hast, gibt es ja noch so ein paar Puzzle-Pieces, die deine Leseerfahrung nochmal bereichern.
Ach schön, da freue ich mich drauf.
Ja, und das ist wirklich also nochmal ein Kompliment an Time. Man kann alle Artikel vom Time Magazine lesen.
Keine Firewall.
Keine Paywall.
A Paywall, ja.
Genau, also das ist echt cool. Das ist wirklich ein tolles Porträt über die Autorin geworden und auch über ihre ganzen Werke.
Sehr schön.
Sehr gut.
Ja, Wir haben jede Menge Bücher dabei gehabt. Ich glaube, der Sommer ist gerettet.
Ja.
Ich hoffe, dass die Hörerinnen sich was rauspicken.
Genau. Und ich bin auch gerade dabei, so meine Summer Reading Liste oder also so ein, eigentlich schon fast wie so ein Regal zusammenzustellen, was ich jetzt alles im Sommer lesen möchte. Und da hat mich eine Podcast-Folge inspiriert. Ich weiß gar nicht. Ah, The Lazy Genius war das, glaube ich, der Lazy Genius Podcast. Und die hat gesagt, diesen Sommer macht es so. Sie hat nicht irgendwie diese 5 Bücher, die sie den Sommer überlesen will, sondern eher 30 Bücher, weil sie ein Mood-Reader ist. Und das bin ich auch. Ich weiß halt nie, auf was ich Lust habe und was weiß ich, ob ich dann zwischendurch Lust auf einen Krimi habe. Und sie hat also für sich entschieden, sie macht also einen Bookshelf mit 30 Büchern und dann kann sie wirklich immer nach ihrer Stimmung das Buch aussuchen. Und das habe ich mir überlegt, das will ich auch machen, weil ich auch einfach in meinem Bücherregal auch noch viele ungelesene Bücher habe. Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, die rauszusuchen und mal, ja, zu gucken, ob die Stimmung, meine Stimmung zu einem dieser Bücher passt und dann aber auch ein paar neue und da ist Atmosphäre dann auf jeden Fall dabei.
Sehr schön. Wenn du da draußen noch Tipps hast für Bücher, die auf Tinas Summer Reading Regal müssen oder die wir diesen Sommer auf jeden Fall lesen müssen, weil sie für dich ganz besonders waren, dann teil das immer gerne für uns, mit uns. Auf Instagram am besten sind wir zu erreichen. Und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen einen schönen Lesesommer. Also vielleicht melden wir uns nochmal vor den Sommerferien. Tina, was glaubst du?
Ja, ich glaube schon. Ja, dann könnten wir ja nochmal so, wenn dann die bayerischen Sommerferien starten, nochmal so ein Summer Reading Send-Off machen für den Urlaub, also Urlaubsbücher.
Also Tipps gerne an uns und empfiehlt uns gerne weiter und lasst uns wissen, was ihr so gelesen habt.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bye, bye.